Mumonkan Nummer 43, Shusans Shippei. Shusan Osho hielt ein Shippei hoch vor seinen Schülern und sagte: Ihr Mönche, wenn ihr das hier ein Shippei nennt, dann befindet ihr euch im Widerspruch zur Wirklichkeit. Wenn ihr das keinen Shippei nennt, dann ignoriert ihr die Tatsache. Sagt mir, ihr Mönche, wie werdet ihr es nennen? Mumons Kommentar: Wenn du es ein Shippei nennst, befindest du dich im Widerspruch zur Wirklichkeit. Wenn du es keinen Shippei nennst, ignorierst du die Tatsachen. Worte sind nicht verfügbar, Schweigen ist nicht verfügbar. Nun sag mir schnell, was ist es? Mumons Gedicht. Während er den Shippei hochhält, nimmt er Leben und gibt Leben. Sich in Widerspruch befinden und ignorieren, verweben sich ineinander. Sogar Buddhas und Patriarchen betteln um ihr Leben. Ja, ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Shusans Shippei. Ein Shippei ist, wenn man Sekidas Kommentar glaubt, ein Stab, ein Amtsstab, aus Bambus, 3 Fuß lang, und ein anderer Name dafür ist gebrochener Bogen, aufgrund der Form. Es wird benutzt, wenn ein Meister bei einem Dharma-Gefecht erscheint. Und das ist das, was Shusan tut. Er hält seinen Stock hoch, seinen Stab und beginnt ein Dharma-Gefecht. Wenn ihr das einen Shippei nennt, befindet ihr euch im Widerspruch zur Wahrheit, im Widerspruch zur Wirklichkeit. Was ist damit gemeint? Der eine Aspekt dieses Stocks ist, dass das Wort Stock ihn nicht erreicht. Ist das ein Stock? Wenn ich daraus einen Stock mache, dann enge ich die Wirklichkeit ein. Dann bin ich im Widerspruch zur Wirklichkeit. Dann bin ich mir nicht dessen bewusst, dass dieser Stock, das, was ich Stock nenne, keine dieser Eigenschaften hat. Was sind die Eigenschaften dieses Stocks? Er hat eine bestimmte Länge, er hat eine bestimmte Farbe, ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte Geschichte, möglicherweise sogar einen Namen. Das sind die Eigenschaften, die den Stock ausmachen. Und wenn ich ihn einen Stock nenne, wenn ich das einen Schiffer nenne, dann behaupte ich im Grunde genommen, er hätte ein Selbst, ein Ich. Ich widerspreche der Erkenntnis des Buddha, dass alles, was existiert, leer ist. Nicht ich, leidhaft, vergänglich. Wenn ich sage, der Stock hat Eigenschaften, dann schneide ich einen ganz winzig kleinen Teil der Wirklichkeit aus und klebe da ein Etikett drauf. Und ich glaube, das ist das Problem dabei. Ich glaube, dass dieses Etikett, was ich verwende, die Wirklichkeit tatsächlich beschreibt. Dieser Stock war nicht immer da. Der Stock war mal ein Ast, ein Stück Baum. War mal lebendig. Jetzt nennen wir ihn tot. Ihn tot zu nennen, ist ein weiteres Etikett. Als hätte der Stock, so wie er jetzt ist, wirklich ein Selbst, eine Identität, wäre immer gleich. Tatsächlich hat der Stock alle diese Eigenschaften nicht. Wenn ich sage, er hat diese Farbe, dann ist das eine Nicht-Stock-Eigenschaft. Denn wenn das Licht aus ist, ist die Farbe weg. Wenn ich den Stock mit einer blauen Lampe anstrahle, verwandelt er sich in einen blauen Stock. Wenn ich den Stock zerbreche, verwandelt er sich in zwei Stöcker. Wo ist der alte Stock geblieben? Wo ist der ursprüngliche Shippei? Wo ist das Stocksein? Seine Stockhaftigkeit. Die griechische Philosophie, vor allem Plato, hat eigentlich die Grundlage dafür gelegt, dass wir diese Welt so betrachten. Es gibt zwar Unmengen von Stöckern auf der Welt, aber alle diese Stöcker sind nur Ausprägungen der Idee der Stockhaftigkeit. Instanzen. Und alle Stöcker auf der Welt sind Ausprägungen dieses einen idealen Stocks. Mehr oder weniger gut. Und entscheidend ist, der Idee des Stocks stehen eben Ausprägungen entgegen, die nicht perfekt sind. Das heißt, ich muss immer versuchen, wenn ich zum Beispiel einen Stock schaffe, mich an dem idealen Stock zu orientieren. Das ist die Vorstellung von das hier ist ein Stock. Wenn ihr das einen Stock nennt, wenn ihr das einen Shepherd nennt, dann befindet ihr euch im Widerspruch zur Wirklichkeit. Der Stock ist in Wirklichkeit nur ein Etikett. Ein Etikett, was ich auf meine Empfindungen, meine Wahrnehmungen, meine Vorstellungen klebe. In der Wirklichkeit existiert so etwas wie ein Stock nicht. Gut, also ist die richtige Antwort zu sagen, es ist kein Stock. Diese Geschichte gibt es ja in diversen Variationen in der Zen-Literatur. Was soll es dann bitte sonst sein? Es ist eine Kaffeetasse. Eine Kaffeetasse ist es sicherlich nicht. Ich kann nicht so oft trinken. Und wenn ich das eine Kaffeetasse nennen würde, dann hätte ich vielleicht meine eigene Spezialsprache, meine Geheimsprache, die niemand versteht, aber die nicht besonders nützlich wäre. Keine Klarheit für irgendjemand. Wenn ich es also nicht einen Stock nenne, dann ignoriere ich die Tatsachen. Was heißt denn in diesem Zusammenhang die Tatsachen? Wenn ich diesen Stock nehme und dich damit schlage und dich frage, was war das? Womit habe ich dich geschlagen? Und du in ein Halblächeln verfällst, weil du ja nicht Stock sagen darfst, dann bist du nicht frei. Dann steckst du im Gefängnis dessen, was ich gerade gesagt habe. Auch die Worte des Buddha können ein Gefängnis werden. Alle Dinge in der Welt sind leer, ist ein Gegenmittel für eine Krankheit. Die Krankheit besteht darin, dass wir glauben, die Etiketten, die wir auf unsere Wahrnehmungen kleben, aus denen wir unsere Welt aufbauen, seien die Wirklichkeit. Wenn wir jetzt sagen, alle Dinge in der Welt sind leer, der Stock, es ist überhaupt kein Stock, dann befinde ich mich in Gefahr, in eine leere Relativität zu fallen. Bloß nichts sagen, bloß nichts tun, auf nichts zeigen, keine Benennungen benutzen. Und das ist das, womit wir zum Beispiel unser Zen-Training meistens auch beginnen. Dass wir sagen, irgendwas zu sagen, das ist falsch. Lernen wir auch sehr schnell beim Doxan. Erklärungen sind immer falsch. Also darf ich nichts sagen. In Mumons Kommentar sagt er, Worte sind nicht verfügbar. Den Teil haben wir jetzt verstanden. Aber Stille ist auch nicht verfügbar oder Schweigen ist nicht verfügbar. Wenn wir in der wirklichen Welt unterwegs sind, haben wir einfach die Tatsache, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns miteinander austauschen. Das heißt, ich habe die Notwendigkeit, Begriffe zu benutzen. Ich muss, wenn ich zu euch rede, darüber, was das hier ist. Ihr könnt mich jetzt nicht sehen, wenn ihr diese Aufzeichnung hört. Muss ich sagen, ich halte jetzt gerade einen Stock in der Hand. Es ist nicht anders möglich. Ich könnte jetzt halb lächelnd im Schweigen hier sitzen und das hätte für euch überhaupt keinen Nutzen, überhaupt keinen. Verstehen wäre möglich, wenn ich in dieser Sicht der Leerheit verweilen würde. Die Sicht der Leerheit ist ein Gegenmittel für eine Krankheit, sagte ich. Aber es wird zur nächsten Krankheit, wenn ich daran festhalte. Alle Dinge in der Welt sind leer, benutzen wir sehr häufig für, ist ja sowieso alles egal, letztlich. Ich muss mich um nichts kümmern, Sachen sind sowieso leer, kein Ich, wo ist das Problem? Und das Problem damit ist, wenn ich Leerheit so verwende, obwohl mir das sehr erleuchtet vorkommt, ist mir nicht klar, was der Hintergrund dafür ist, dass ich so mit der Welt umgehe. Der Hintergrund ist eben nicht, dass ich frei bin, sondern der Hintergrund ist meistens, dass ich total unfrei bin. Zu sagen, alle Dinge in der Welt sind leer, ich muss mich um nichts kümmern, ist ein Synonym für, ich will keinen Ärger. Und weil ich ja sowieso nicht weiß, was richtig und was falsch ist, weil es sowas überhaupt nicht gibt in der Welt, muss ich mich darum auch nicht kümmern. Das ist vollkommen egal, existiert nicht und ich kann einfach das tun, womit ich mich wohlfühle. Nichts. Aber die Motivation, die dahinter steckt, ist eben nicht Freiheit, sondern es ist eine reine Ego-Motivation. Und dadurch ist es nicht frei. Alle Dinge in der Welt sind leer, alle Dinge sind leidhaft, alle Dinge sind vergänglich, alle Dinge sind nicht ich, gilt auch für die Leerheit. Allein ein Wort zu verwenden wie Leerheit, zeigt eigentlich schon den Fehler. Alle Dinge sind leer. Wenn ich Leerheit sage, dann habe ich aus etwas, was nichts ist, schon wieder etwas gemacht. Und das ist das, was wir sehr lange suchen in unserer Zen-Übung. Wir denken, gerade am Anfang, dass es darum geht, den Geist vollkommen leer zu machen, diesen Zustand zu erreichen, wo alles egal ist, alles von uns abfällt. Und wir glauben, dass diesem Zustand eine Wirklichkeit entspricht, eine unabhängige Wirklichkeit. Und weil wir erleben, dass unser normaler Alltagsgeist sich ständig verändert und wir wahrnehmen, dass diese Veränderungen meistens leidhaft sind oder sehr oft leidhaft sind, sehen wir uns danach, einen Geist zu finden, der anders ist. Einen Geist zu finden, der unbeweglich ist, leidfrei, leer. Und unter leer verstehen wir, da passiert nichts. Einfach, wie das schöne Bild ist, ein Spiegel, ein polierter Spiegel, auf dem sich nichts manifestiert. Oder eine Wasseroberfläche, auf der sich keine einzige Welle bildet. Und weil wir den Kontrast wahrnehmen, gerade wenn wir anfangen zu üben, zu unserem Alltagsgeist, weil wir eine Zeit lang Samadhi geübt haben, glauben wir, dass da wirklich dauerhaft etwas zu finden ist. Und wenn ich etwas länger üben würde, wenn das Session etwas länger gehen würde, oder wenn ich in ein Kloster gehen würde, ja, dann würde das immer tiefer, diese Leere. Dann würde sie mich nach und nach ausfüllen und sie würde zu einem Teil meines Ich werden. Dann hätte ich sie mir zu eigen gemacht. Wenn überall die Rede davon ist, dass man seinen Geist kontrollieren soll, dann ist genau das damit gemeint. Genau diese Vorstellung steckt dahinter, dass wenn ich meinen Geist unter Kontrolle kriege und wenn ich meinen Geist leer mache, und zwar für immer, dass ich mir dann diese Leere zu eigen gemacht habe. Das ist dann meine Leere. Das ist dann mir. Und damit schlagen wir uns jahrelang rum, das zu erreichen. Das Ärgerliche ist, dass wir diesem Ziel eine Zeit lang tatsächlich näher kommen. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir machen Fortschritt. Und diese Ruhe, die wir dann erleben, stellt sich gegenüber unserem Alltagsgeist als immer realer dar. Einfach deswegen, weil der konzentrierte Geist eine tiefere Wahrnehmung ermöglicht. Eigentlich passiert da gar nicht viel, aber das ist eben der Grund, warum diese Wahrnehmung so tief ist. Weil die ganzen Ablenkungen nicht da sind, hinterlässt dieser Geisteszustand oder Nicht-Geisteszustand tiefe Eindrücke in uns. Diese Ruhe kann sehr lange nachwirken. Man erlebt es zum Beispiel bei Sessions einfach nur dadurch, dass man schweigt, sich nicht bewegt und sich nicht aktiv um seine Gedanken bemüht, dass sich die ganze Wahrnehmung verändert. Man hört auf einmal Dinge, die man sonst nicht hören würde. Das ist nicht verwunderlich, weil man ja in Stille sitzt. Aber wenn man zum Beispiel auch das Essen nimmt, das Essen schmeckt intensiver als sonst. Es schmeckt anders als sonst. Es schmeckt besser als sonst. Vielleicht auch schlechter, aber intensiver auf jeden Fall. Und das liegt einfach daran, dass diese Ablenkungen weg sind. Wir suchen jetzt also den Geist ohne Ablenkungen und das verstehen wir unter Meisterschaft. Meisterschaft heißt einen unabgelenkten Geist erreichen. Einen stabilen, konzentrierten Geist. Auch der stabile und der konzentrierte Geist sind aber immer noch instabil. Und dass das so ist und dass sie leidhaft sind, können wir auch sofort erkennen, wenn jemand unseren Samadhi kaputt macht. Wenn wir auf einem Session waren oder sind, es gerade gut läuft, ich jetzt endlich nach Jahren so das Gefühl habe, ja, jetzt passiert was. Jetzt endlich, ja, da ist wirklich was. Und das ist total real, diese Wahrnehmung, und sehr intensiv ist. Und dann macht irgendjemand mir das kaputt. Entweder indem er die strenge Disziplin des Sessions aufhebt, oder das Session jetzt vorbei ist, oder geredet wird oder sowas. Dann merke ich, dass ich unbefriedigt bin. Jemand macht mein Samadhi kaputt. Jemand nimmt meine Geistesruhe weg. Jemand nimmt meine Leerheit weg. Das heißt, obwohl ich gerade doch diesen wunderschönen, von mir als frei empfundenen Zustand hatte, bin ich das Opfer dessen, was andere Leute tun. Und das kann nicht Freiheit sein. Wo ist denn dann die Freiheit, wenn es das auch nicht ist? Das an Etikettketten haften und unseren Beschreibungen der Wirklichkeit glauben, nicht Freiheit ist, das haben wir relativ früh erkannt. Aber Etiketten nicht zu verwenden, nicht Vorstellung zu verwenden. Soll es dann auch nicht sein, soll dann auch nicht funktionieren. Wie können wir dann überhaupt davon frei werden, von diesem Widerspruch? Das ist eigentlich die Frage. Wie kann ich das vermeiden? Einerseits daran zu glauben, dass ein Stock ist. Und andererseits zu vermeiden, dass alles irgendwie leer ist. Irgendwie gar nicht da ist. Obwohl, wenn du mir sagst, auf die Frage, der Stock ist leer, dann nehme ich ihn und schlage dich damit. Weder Leerheit noch Etiketten. Wenn wir länger sitzen, stellen wir fest, dass wir zwischen diesen beiden Bereichen dauernd pendeln. Dass wir den geschäftigen, etikettierenden Geist haben und dass dazwischen immer wieder Leerheit auftaucht. Oder Leerheit ist, wie ich eben schon sagte, eigentlich schon ein Teil des Problems, sondern eigentlich, dass sich Vorstellungen bilden und dass die Vorstellungen zwischenzeitlich dann immer weg sind. Dass der Geist leer ist und keine Vorstellungen da sind. Und während die Übung der Anfangszeit darin besteht, zu versuchen, diesen ersten Zustand, in dem wir von unseren Gedanken, unseren Vorstellungen, unseren Etiketten gefangen genommen sind, Gefangene unserer eigenen Geistesprojektionen sind, diesen ersten Zustand zu reduzieren, können wir dort nicht verweilen. Und wir stellen mehr und mehr fest, dass der zweite Zustand, wenn unser Geist leer ist, auch nicht stabil ist. Das liegt in der Natur der Sache, weil ein leerer Geist keine Eigenschaften hat. Hat er auch nicht die Eigenschaft der Leerheit oder der Stabilität. Das ist nicht sein Wesen. Der Geist verändert sich ständig. Das ist gemeint mit Leerheit. Der Geist ist leer. Wie können wir damit umgehen? Wir können versuchen, eine Stabilität darin zu finden, und das ist in der Tat Zen-Pädagogik eigentlich, dass man Leute die ganze Zeit dem hinterher jagen lässt, dieser Vorstellung, dass es diesen stabilen, konzentrierten Geist gibt, dass das Meisterschaft über den Geist ist. Und damit kann man sich lange Zeit rumplagen und vielleicht kriegt man das sogar sehr gut hin, dass man, wenn man in einer ruhigen Situation ist, wenn man in einem Kloster lebt, dass diese Ruhe da ist. Und dass man das Gefühl hat, dass man sich das mehr und mehr zu eigen macht. Kaum kommt man aus dem Kloster raus, in der alltäglichen Welt erschlägt es einen. Wo ist mein leerer Geist denn verschwunden? Wo ist er denn hin? Wenn ich in der Welt auf einmal Störungen wahrnehme. Was sind denn Störungen? Wer macht Störungen? Die Störungen sind Etiketten. Und die Neigung meines Geistes, Etiketten auf irgendetwas zu kleben, verschwindet nicht und wird auch nicht beherrschbarer dadurch, dass ich mich dem zuwende, auf das Kleben von Etiketten zu verzichten. Denn ich verliere dadurch gleichzeitig die Fähigkeit, damit umzugehen. Wenn ich gezwungen bin, zu diesem Ding hier zu sagen, es ist kein Stock, oder wenn ich schweigen muss, dann ziehe ich mich einfach zurück und bin nicht in der Lage, mit der Wirklichkeit, mit den Tatsachen umzugehen. Ich bin in der Lage, in edlem Schweigen zu verharren, aber ich bin nicht in der Lage, wirklich auf meine Umgebung einzugehen und in der Welt frei zu agieren. Die Freiheit kommt daher, dass meine Fähigkeit, die ich am Anfang hatte, meinen Geist zu kontrollieren, nachlässt. Oder dass ich diese Fähigkeit nicht mehr benutze. Das ist damit gemeint, wenn man sagt, dass man vom Berg wieder herunterkommen muss. Das ist das, was in den Ochsenbildern beschrieben wird. Die ersten Ochsenbilder beschäftigen sich wirklich damit, wie man die Affenhorde im Geist so weit in den Griff kriegt, dass man sich klar ist, dass man von ihnen nicht abhängig ist. Was ein total wichtiger Schritt ist. Aber was ist dann? Was ist, wenn ich festgestellt habe, alle diese Dinge, die mir durch den Kopf gehen, sind nicht wichtig, sind nicht dauerhaft, machen mich nicht glücklich? Was ist dann? Wenn ich an diesem Punkt stehen bleibe oder am besten sitzen bleibe in meinem Kloster, auf meinem Sitzplatz, mit niemand rede, dann folge ich dem Ideal des Hinayana, nicht des Theravada, des Hinayana. Ich habe es für mich allein geschafft und mehr brauche ich nicht. Alle Dinge in der Welt sind leer, ist alles egal, das ist ausreichend. Wenn ich am Ende sage, wenn wirklich alles egal ist, dann muss ich hier auch nicht sitzen bleiben. Dann kann ich aufstehen, das Kloster verlassen und ich bin überall frei. Das ist das, was eigentlich dahinter steckt, wenn im Mahayana die Hinayana-Sicht kritisiert wird. Es wird ganz viel davon geredet, Mitgefühl zu entwickeln. Und gerade wenn wir einen christlichen Hintergrund haben, dann gibt es so eine Resonanz bei einer Seite von uns, Seite mit AI, der das auch immer gepredigt wurde. Es ist ganz wichtig, dass du dich um andere kümmerst und. Opfere dich auf für andere. Darauf reagieren wir relativ einfach. Relativ schnell, gerade mit unserer christlichen Prägung. Aber auch in der Mahayana-Kultur wird das oft so verstanden. Das eigentliche Problem des Hinayana-Ideals ist, nicht der Leute, die so etwas praktizieren, die haben das Problem meistens in der Realität dann nicht. Das eigentliche Problem ist, dass man sich von seiner eigenen Energie abschneidet. Zu sagen, alle Dinge in der Welt sind leer, alles ist vergänglich, ist halt so, kann ich halt nicht ändern, macht nichts, mehr gibt es nicht zu erfahren, heißt eigentlich, ich erreiche eine ganz bestimmte Tiefe von Erfahrung, ich sage halt, alle Etiketten sind nicht echt Und ich bleibe darauf an diesem Punkt stecken. Es passiert nichts weiter mehr. Andere Leute sind eben auch leer. Also habe ich mit ihnen keine Probleme. Ich muss mich nicht um sie kümmern. Ich muss ihnen nicht helfen. Wenn sie mich fragen, Pech, die haben ihr eigenes Karma. Und das gibt es auch nicht. Also brauche ich alle diese Dinge nicht zu tun. Und das bedeutet, dass ich zwar eine bestimmte Form von Verwirklichung habe tatsächlich, dass ich es geschafft habe, mich von einem Teil meiner Anhaftung zu befreien, nämlich von meiner Sucht nach Etiketten. Aber dass ich den Weg nur halb gegangen bin. Denn mein Wunsch, diese Etikettenlosigkeit beizubehalten, entpuppt sich dann als noch größere Verhaftung als alles vorher. Das wird in den Mahayana Sutras beschrieben, zum Beispiel im Vimalakirti Sutra, wenn die Shravakas, die Hörer des Buddhas, beschrieben werden, denen himmlische Wesen Blumen auf die Roben streuen und sie verzweifelt versuchen, diese Blumen loszuwerden. Und sie benutzen ihre übernatürlichen Kräfte, die sie mit ihrer Meditation erworben haben, um diese Blumen loszuwerden. Und sie schaffen es nicht. Was damit beschrieben wird, ist ganz klar das, dass diese Mönche in dieser Darstellung in den Sutras eben alles andere als frei sind. Sie haben einen ganz bestimmten Punkt erreicht, sie haben die Leerheit der Person erreicht und sie haben erreicht, dass sie selbst gerade nicht mehr so viel leiden. Deswegen geht es ihnen besser als normalen Menschen. Aber sie verbauen sich ein sehr großes Potenzial ihrer Befreiung. Sie sind nicht wirklich frei. Wenn sie wirklich frei wären, warum würden sie sich irgendwelche Gedanken darüber machen, dass Blumen auf ihren Roben sind? Da vorne steht eine Vase mit Blumen. Frisch vom Vortrag reingetragen und wenn alle Dinge in der Welt leer sind, dann bräuchte man so etwas nicht. Wozu? Warum sollte man irgendetwas schön machen? Warum sollte man schön rezitieren? Warum sollte man Menschen helfen? Warum sollte man sich um Gesundheit kümmern? Warum sollte man darauf achten, das Essen gut schmeckt, nahrhaft ist, gesund? Das bräuchte man alles nicht. Wenn es nur diesen einen Aspekt gäbe, alle Dinge in der Welt sind leer. Ein Stock ist kein Stock. Aber der zweite Aspekt von Wirklichkeit, der eigentlich erst zeigt, ob jemand wirklich frei ist, ist, dass man mit der Wirklichkeit der normalen Menschen, mit unserer normalen Alltagswelt, mit den Dingen, die wir jeden Tag zu tun haben, vollkommen frei umgehen kann. Vollkommen frei heißt, nicht bei jeder Gelegenheit zu sagen, du bist aber leer, dich gibt's gar nicht, du zählst nicht, sondern auch diese Etiketten echt, unecht, leer, wichtig, unwichtig, erleuchtet, wegzulassen. Und einfach nur das zu tun, was dann übrig bleibt. Ohne diese ganzen komplizierten Mahayana-Theorien. Was Existenz ist, was Nicht-Existenz ist, was Etiketten sind, was Wirklichkeit ist, was Leerheit ist. Und wenn ihr euch darum bemüht, darin einzudringen und das wirklich herauszufinden, was übrig bleibt, wenn ihr nicht nur die Etiketten zurücklasst,
sondern auch die Leerheit zurücklasst und es schafft, das in euren Alltag auch zu integrieren, dann habt ihr irgendwann auch die Chance herauszufinden, wie ihr dieses Ding hier nennen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, das herauszufinden. Vielen Dank.